Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es ziemlich durchstrukturiert ist und ziemlich durchgeplant.
Und ich weiß sogar auch, wie man den Grillball werfen muss. Hier in seinen Unterarm nehmen und ein bisschen festhalten und dann wegwerfen.
Sein Sparschwein ist regelmäßig ziemlich voll und mein Portemonnaie leer, weil ich habe die Angewohnheit, Geld irgendwie in Hosentaschen zu haben. Und ich, naja, irgendwie habe ich auch das Talent, dass das Kleingeld mir immer irgendwie aus der Tasche fällt. So. Und wer findet, der darf es behalten. Insofern ist sein Sparschwein voller als er geplant.
Zack, da hat der Februar 2023 gerade erst angefangen und schon gibt's eine frische Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Wir, also eure altbekannten Hosts Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, wollen auch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen und gar nicht lange warten lassen.
Genau, wir gehen direkt in die Folge rein, weil ihr wisst, sowieso wie das läuft. Podcast bewerten, teilen und weiterempfehlen ist immer gerne gesehen und alle News rund ums Team Deutschland Paralympics gibt's im Netz und auf den Social-Media-Kanälen. In unserer heutigen Folge wird's dagegen ein bisschen knubbeliger am Mikro als sonst, weil wir haben heute zwei Gäste, beziehungsweise zweieinhalb, aber dazu später mehr.
Die zwei, mit denen wir heute auf jeden Fall sprechen, die verbindet so einiges. Zuerst war da die große Leidenschaft für den beliebtesten Sport unter Sehbehinderten und Blinden, nämlich Goalball. Und später kam dann auch noch so die Liebe füreinander dazu.
Uns sind heute die aktuelle Goalball-Nationalspielerin und EM-Siebte von 2021, Charlotte Kercher, und ihr Freund bzw. Lebensgefährte Reno Tiede zugeschaltet. Er war selbst Nationalspieler, ist 2019 Europameister und 2018 Vize-Weltmeister geworden. Dazu zwei Paralympics-Teilnahmen und mittlerweile ist er Teil des Trainerteams der Nationalmannschaft. Schön, dass ihr zwei uns heute zugeschaltet seid.
Hallo, moin.
Hallo.
Wir wollen noch ganz kurz, der Fairness halber quasi, weil wir digital sprechen und Charlotte, du hast knapp 3% Sehrest, Reno, du so 1-2%, nochmal kurz sagen, wie wir überhaupt aussehen. Dorian, wie würden wir uns beschreiben? Wir sehen uns irgendwie ein bisschen ähnlich. Wir haben beide Bart, tragen eigentlich beide eine Brille, ich habe sie heute nicht an und haben mehr Haare am Bart als auf dem Kopf.
Ja, ich habe noch weniger als du auf dem Kopf. Ich spare mir den Friseurbesuch tatsächlich komplett. Und wir haben beide einen großen schwarzen Bügelkopfhörer über dem Kopf. Und jeweils von unten ragt so ein schwarzes Mikrofon unten ins Bild rein.
Fast wie Geschwister, also von der Beschreibung könnte man sagen, ihr seid Geschwister.
Das stimmt.
Wir sprechen mit euch heute jetzt nicht nur als Sportler, sondern auch als Familie. Euer Sohn ist fast 5 Jahre alt. Jetzt zeichnen wir die Folge an einem Sonntag auf. Ist das eigentlich nicht so ein hochheiliger Familientag, wo man mal Zeit gemeinsam verbringen kann und möchte?
Ja, schon. Aber auch einer der wenigen Tage, wo wir die Möglichkeit haben, auch ein bisschen Zeit zu haben, wo wir alle drei da sind und man nicht von einem Termin zum anderen jagt.
Wie sieht denn sonst so ein Wochenende bei euch aus, wenn du schon sagst, ihr jagt quasi von einem zum anderen? Ich meine, sonst arbeitet ihr unter der Woche. Habt ihr da irgendwie feste Abläufe an den Wochenenden, wenn dann mal was frei ist? Ist das immer auf jeden Fall Familie?
Ja, also wenn wir alle drei zusammen sind, dann ist schon so, dass wir versuchen auch dann entsprechend das auszugestalten, dass wir viel unternehmen. Jetzt an diesem Wochenende hatten wir Besuch von Kilians Patentanten, Patenonkel besser gesagt, und seinem Sohn. Und ansonsten, ja, viele Wochenenden sind nicht übrig, ne? Durch Wettkämpfe, Trainingslager. Das ist jetzt so das einzige Wochenende für die nächsten Wochen, wo wir mal alle zu dritt beisammen sind.
Wo ihr jetzt zu dritt seid und eben nicht mehr zu zweit, da wird ja wahrscheinlich gemeinsame Zeit irgendwie auch wertvoller, oder Charlotte?
Ja, auf jeden Fall. Also unter der Woche sehen wir uns tatsächlich zu dritt nicht allzu oft. Und dann muss man die Zeit, die man an den Wochenenden dann zu dritt hat, genießen und nutzt man dann umso mehr. Und
Und du, Charlotte, du bist ja so mit, wir haben so versucht, ein bisschen zurückzurechnen, mit Mitte 20 so in etwa schwanger geworden. Wenn man so will, ist das ja eigentlich gerade so die Blütezeit in dem Leben von einer Sportlerin. Also eher außergewöhnlicher, dass man dann quasi da schwanger wird und ein Kind bekommt. Du hast dich aber zurück in die Spitze gespielt, bis in die Nationalmannschaft. War das schwer für dich, dann wieder zurückzukommen? Also in diese internationale Spitze wirklich?
Also ich habe Anfang 20 war ich bereits schon mal in der Nationalmannschaft und hatte dann eine Pause international in der Nationalmannschaft gemacht habe aber weiterhin im Verein viele Turniere gespielt, habe weiter trainiert und hatte auch ein recht hohes Trainingspensum trotz alledem in den Jahren. Natürlich hatte ich viel Glück, dass in der Schwangerschaft alles gut lief und ich da wenig Probleme hatte. Habe danach auch relativ zügig wieder angefangen. Dann gab es eben Umstrukturierung in der Nationalmannschaft und dann habe ich gesagt, ich kann mir das jetzt durchaus vorstellen, da nochmal anzugreifen.
Hat hochschwanger auch noch Fußball gespielt.
Was man halt so macht.
Was man halt so macht, ja.
Du hattest tatsächlich auch mal gesagt, wenn wir beide Nationalspieler wären, würde es nicht funktionieren. Wie lief das dann so, als du zurück in den Sport gekommen bist? Habt ihr ja am Ende gewürfelt, wer jetzt auch auf internationalem Parkett antreten darf? Oder wie lief das ab?
Also es gab ja eine kurze Zeit, die wir parallel gemacht haben in der Nationalmannschaft als Spieler. Das war dann tatsächlich ein bisschen länger als ursprünglich gedacht, weil Tokio verschoben wurde. Das war schon sehr, sehr sportlich und wäre über einen längeren Zeitraum so nicht gegangen, vermutlich. Ja, es war dann einfach auch eine Entscheidung, in allererster Linie natürlich auch von Reno, dann zu sagen, er tritt kürzer und wechselt da die Positionen und ermöglicht mir natürlich dann da wieder mehr Zeit zu investieren.
Und jetzt, da es quasi ermöglicht wird und die letzten Jahre vielleicht nicht so möglich war, was ist da dein großes nächstes Karriereziel? Sind das die Paralympics in Paris?
Ist natürlich definitiv ein Traum. Wir haben dieses Jahr die Europameisterschaft im A-Pool und da wird der Europameister als Teilnehmer der Paralympics ausgespielt. Und es gibt auch noch das Qualifikationsturnier in Birmingham im August. Das heißt, zwei große Quali-Möglichkeiten. Das heißt, die Möglichkeiten und Chancen sind definitiv da. Nichtsdestotrotz ist es schon auch so, dass wir eine junge Mannschaft sind, die jetzt noch nicht allzu lange zusammenspielt, noch nicht allzu viel Erfahrung hat, gerade bei großen Turnieren. Und von daher muss man schauen, was das Jahr jetzt bringt. Und dann ist aber auf jeden Fall das langfristige Ziel LA 2028.
Reno, mal zu dir. Wie ist dann so deine Rolle da? Also einerseits natürlich irgendwie vielleicht Rücken frei halten, die Erfahrung, die du bei zwei Paralympics-Teilnahmen gesammelt hast, auch weitergeben. Allerdings bist du ja auch mit der Nationalmannschaft selbst als Trainer unterwegs. Also ist jetzt nicht so, als hättest du auf einmal einen Riesenpool an Zeit gewonnen wahrscheinlich. In welchem Zwiespalt steckst du da vielleicht auch?
Na, also den größten Slot an Zeit habe ich eigentlich unter der Woche gewonnen, was das Trainingspensum angeht. Ich trainiere jetzt vielleicht so 4-5 Mal die Woche und vielleicht mal in der Hochphase, dann vielleicht auch mal ein 6. Mal, aber dann ist es das auch gewesen. Und also diese Vereinbarkeit aus Sport, Familie, Beruf, die hat sich schon erhöht. Und wir sind beide seit unserer Jugend im Leistungssport. Ich vielleicht noch mal früher als Charlotte. Ja, also wir reden eigentlich permanent über Sport und über die Nationalmannschaften, über unseren Verein. Und aber ich würde mal behaupten, eher so auf Augenhöhe. Also nicht das ich da mit dem Zeigefinger stehe, sondern wir uns einfach rege austauschen und beide ja auch ja, unterschiedliche Typen sind so und von daher uns auch, glaube ich, sehr gut ergänzen im Sport wie dann eben auch im Privatleben.
Kurz zum Vergleich, wie oft hast du sonst trainiert, wenn du sagst, jetzt sind es 4-5 Mal die Woche, was jetzt ja nicht wenig ist?
Ja, 8-9 Mal war jetzt dann keine Seltenheit oder war dann eigentlich Satz und dann kam ja noch die Trainingslager hinzu. Anders als jetzt so in Anführungszeichen in den großen Sportarten, ne, Schwimmen, Leichtathletik, wo man dann auch mal für mehrere Wochen ins Trainingslager fährt, sind bei uns dann halt so die Wochenendtrainingslager im Goalball sehr verbreitet und etabliert, wo man dann freitags ins Kurztrainingslager anreist und Sonntag Nachmittag wieder abreist. Ja, also es ist schon eine spürbare, deutliche Reduktion der Trainingszeit, was mir tatsächlich auch ziemlich entgegenkommt, weil ich bin schon der Typ, der ein bisschen mehr Regenerationszeit braucht. Was ich mir in der aktiven Karriere als Nationalspieler nie so wirklich eingestehen wollte oder ich mir der Meinung war, viel, viel hilft viel. Also ich hätte mir nicht in den Spiegel gucken können, wenn ich sage, okay, ich trainiere weniger als meine Teamkollegen. da ich jetzt auch nicht gerade mit dem größten Talent gesegnet war. Es war so der Trainingsfleiß eigentlich immer so einer meiner größten, ja, mein größter Faustpfand. Ja, das merke ich jetzt, dass es mir leistungstechnisch eigentlich ganz gut tut, weniger zu trainieren.
Der Ehrgeiz ist ja was, was deine Karriere beziehungsweise also deine nationale läuft ja noch, aber deine internationale auch ausgemacht hat, genau, aber wie die Motivation, du warst auch als Spieler in der Nationalmannschaft schon immer so Motivator, jetzt eben an der Seite von Bundestrainer Stefan Weil, und den haben wir auch mal zu deiner Rolle im Team gefragt und der hat uns Folgendes gesagt.
Der Reno war schon immer der emotionale Anführer der Mannschaft. Der ehemalige schwedische Nationaltrainer hat ihn als Motor der Deutschen bezeichnet und genauso ist er auch ganz wertvoll als Co-Trainer, weil er einfach eine ganz tolle Antenne dafür hat, was denn gerade in der Mannschaft so vor sich geht. Und neben seinen vielfältigen Aufgaben abseits des Feldes ist es insbesondere während eines Spiels immer wieder sehr, sehr hilfreich, seine Meinung zu hören während des Spiels bezüglich der Stimmung in der Truppe und was es vielleicht gerade für Veränderungen mit sich bringen könnte.
Hört man doch gern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Freut mich natürlich.
Das klingt aber auch so, als wärst du halt wirklich so der ne, so in die Mannschaft reinhorcht, das Emotionale ein bisschen rausfiltert, die Gruppendynamik dann weiterträgt an den Trainer. Wie ist das bei dir mit den sportlichen Entscheidungen? Welchen Einfluss hast du darauf oder wie sprichst du damit, wie wirkst du damit?
Ja, also Stefan und ich, wir kennen uns seit 14 Jahren oder so mittlerweile. Es passt einfach genial, weil wir beide uns da super ergänzen, aber auch einfach beide uns die Meinung des anderen schätzen. Und ich glaube, dass das uns richtig weit bringt. Einfach, was ich einbringen kann in dem Trainerteam, ist, dass ich selbst also als aktiver Spieler herauskomme und dadurch nochmal ein paar Dinge anders sehe. Und das ist das, was eben im Goalball noch fehlt. Die meisten Trainer kommen eben nicht als Spieler aus der Sportart, sondern sind irgendwie als Trainer in diese Sportart reingewachsen. Und dadurch haben wir, glaube ich, eine wirklich coole Ergänzung im Team und können uns da gegenseitig mit unserem Know-how weiterbringen. Und das versuche ich natürlich, die Sicht des Spielers vorwiegend damit einzubringen. Ne?
Wie ist das für dich mit deinen ehemaligen Teamkollegen jetzt so ein bisschen nicht mehr auf Augenhöhe zu sein, sondern jetzt bist du derjenige, der die Ansagen macht, der nach schlechten Trainingsleistungen vielleicht auch mal deutliche Worte finden muss. Ist das eine große Umstellung für dich gewesen?
Nee, weil eigentlich ändert sich nicht viel. Also ich sehe uns immer noch auf Augenhöhe. Das macht uns im Team auch aus, dass wir uns als ein großes Team auch sehen. Natürlich gibt es Spieler und es gibt ein Trainerteam und es gibt im Endeffekt Leute, die eine Entscheidung treffen müssen. Ich bin immer noch der Reno, bin immer noch Tide, so je nachdem. Habe kein Trikot mehr an und habe jetzt eben die Trainerklamotte an. Ja, aber wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich schon als Spieler kommuniziert. Insofern kennen die Jungs das.
Wir haben jetzt schon viel das Wort Goalball immer genutzt und Leute, die vielleicht sagen, hey, habe ich noch nie gehört, die Sportart. Was will man denn da 8-9 Mal trainieren? Was ist das für ein Sport? Wir können jetzt leider nicht nochmal alle Regeln runterbrechen oder hier jetzt quasi zu tief in die Thematik eintauchen. Das heißt, ein kurzer Hinweis von uns, wer mehr über die Sportart mal hören will. Wir haben im Zuge der Paralympics von Tokio eine Folge auch aufgezeichnet hier beim Team Deutschland Paralympics Podcast mit Michael Dennis. Der kann nochmal auf dem Kanal hier gucken und nochmal in die Shownotes gucken und sich die Folge nochmal anhören, das nur als kleiner Hinweis.
Ich würde gerne trotzdem nochmal auf den Aspekt Zeit zurückkommen. Wie muss man sich bei euch so eine klassische Woche vorstellen? Also vielleicht, Charlotte, kannst du das mal erklären? Du bist jetzt wahrscheinlich diejenige, die häufiger trainiert, mehr trainiert. Reno trotzdem 4 bis 5 Mal die Woche in der Halle. Wie funktioniert das, wenn ihr beide berufstätig seid, so viel Sport macht, dazu noch Kinderbetreuung? Also das klingt erstmal fast unmöglich, das alles unter einen Hut zu bringen und ja trotzdem irgendwie noch als Familie glücklich zu sein, gemeinsame Zeit zu verbringen.
Also ich glaube, das Wichtigste oder dass es überhaupt funktioniert, ist, dass es ziemlich durchstrukturiert ist und ziemlich durchgeplant. Wir hatten jetzt 2 Wochen Urlaub, das war so mal komplettes Gegenteil, so in den Tag hineinleben und Das tat uns allen auch mal sehr, sehr gut. Und da hat man ja schon auch gemerkt, dass der Alltag an sich schon sehr gut geplant halt einfach ist. Also wir haben zum Beispiel eben einmal die Woche gemeinsam Training. Dann gibt es ein reines Frauen-, ein reines Männertraining, sodass jeder quasi auch einen Nachmittag dann mit dem Kleinen zusammen hat die Woche und der andere geht trainieren. Morgens so mit in die Kita bringen, wechseln wir uns ab, je nachdem, wer auch beruflich Termine hat, wo es halt dann gerade besser reinpasst. Da gibt es halt Wochen, dann, da wechselt man sich jeden Tag ab, weil es einfach sich so ergibt. Und dann gibt es halt wieder Wochen, dann macht es der eine mehr und dann in der anderen Woche der andere wieder mehr. Das muss man immer so ein bisschen gucken, wie es halt passt. Und genau, dann die anderen Tage, montags zum Beispiel, kommt er mittlerweile auch mit in die Sporthalle. Er ist jetzt halt ja auch alt genug, dass er sich zum einen alleine beschäftigen kann, beziehungsweise haben wir montags Individualtraining. Das heißt, erst trainiert Reno, ich bin schon mit dem Kleinen in der Halle und spiele in der Zeit mit ihm Fußball oder irgendwas anderes, also dass er auch eine Stunde quasi sich bewegt und Sport macht. Und danach fährt Reno mit ihm nach Hause und ich trainiere dann. Und klar, das ist jetzt keine klassische Familienzeit zu dritt, aber bei vielen ist es ja so, dass dann zum Beispiel auch einer erst recht spät am Nachmittag nach Hause kommt und jetzt auch nicht jeden Nachmittag Familienzeit zu dritt komplett als Familie oder zu viert ist. Von daher, genau, ist das eben sehr abwechselnd. Und ja, freitags zum Beispiel hat Kilian Kindersport und in der Zeit trainieren wir parallel zum Beispiel im Kraftraum nebenan. Und dann kann man das eben total gut verbinden. Genau. Und an Wochenenden oder abends dann eben auch mal in der Hochphase vor Turnieren, dass man dann einfach ja, zu Hause auch mal sich nochmal eine Stunde aufs Fahrrad setzt. Wir haben zu Hause ein TRX zum Trainieren, verschiedene andere Sachen zum Trainieren. Auch teilweise, wenn dann der Kleine mal krank ist und man ihn von der Kita abholt und er dann schläft zum Beispiel oder eben auch dann abends mal oder der andere nicht da ist und selbst im Trainingslager zum Beispiel ist, dass man dann einfach auch zu Hause viel trainiert. Das ist dann viel Disziplin auch und manchmal auch ein bisschen Überwindung, aber es funktioniert am Ende eben dann doch. Und ja, man muss sich halt manchmal ein bisschen was einfallen lassen und auch ein bisschen kreativ sein, wie man das alles irgendwie dann unterkriegt.
Wir haben es auch schon gehört, vielleicht ganz leise im Hintergrund. Kilian ist dazugekommen. Ich glaube, mit so einem Rätselheftchen, so sah es jetzt aus der Entfernung aus. Wir wollen gleich auch noch ein, zwei Fragen an Kilian direkt selbst loswerden und wollen natürlich dann auch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie erlebt Kilian das Ganze, mit in der Sporthalle dabei zu sein. Vorher würden wir noch einen kurzen Dank an unseren Sponsor loswerden.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro. Und das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
So, jetzt haben wir ihn schon ein bisschen gehört eben immer. Und jetzt ist er tatsächlich, haben wir die Ehre, dass er sich zu uns gesellt hat und mit uns vielleicht sogar ein bisschen spricht. Hallo Kilian, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Geht's dir gut heute?
Mhm.
Was hast du denn eben gespielt, bevor du zu uns gekommen bist?
Mit meinem Spielzeugbagger.
Und hast du denn auch richtigen Sand, den du wegbaggern kannst?
Hab nur Tomate weggebaggert.
Tomate? Warst du im Garten etwa?
Ja.
Und jetzt läuft da im Hintergrund so ein bisschen Sport. Du hast eben schon ein bisschen Sport durftest du gucken am Fernsehen, ne? Was ist denn dein Lieblingssport? Du bist doch totaler Fußball- und Handballfan, haben wir gehört.
Fußball oder Handball, was besser?
Fußball.
Und welche Mannschaft?
Rostock.
Natürlich,
Hansa. Hansa Rostock.
Wer ist denn dein Lieblingsspieler bei Hansa?
Von wem hast du ein Trikot?
Von Kolke.
Das ist der Torwart, ne?
Ja, das ist der beste Torwart.
Wie ist dein Spitzname?
Krake.
Die Krake.
Und Kolke, der hält auch fast alle Bälle. Und Hans hat gewonnen und die anderen haben nur 0. Und Hans hat ein Tor.
Und Mama und Papa sind ja besonders gut im Goalball. Wie findest du den Goalball?
Gut.
Was braucht man denn für Goalball?
Ein Goalball.
Ja, und was noch?
eine Goalballbrille. Genau. Damit man gar nichts sieht.
Hast du die auch schon mal aufgehabt?
Ganz oft beim Spielen.
Du hast ja bestimmt auch schon mal bei Mama beim Goalball zugeguckt, oder? Was kann Mama denn besonders gut?
Den Ball halten und sehr gut werfen. Und ich weiß sogar auch, wie man den Goalball werfen muss.
Und wie?
Einfach hier in seinen Unterarm nehmen und ein bisschen festhalten und dann ganz schnell den Unterarm wegnehmen und dann ihn wegwerfen.
Das klingt ganz einfach.
Ja, die kann ich auch schon.
Wir haben von Mama und Papa übrigens auch erfahren, dass du richtige Adleraugen hast.
Ich kann fast bis in den Nordpol gucken.
Bis zum Nordpol?
Fast, ja.
Also das kann aber, glaube ich, sonst keiner. Und gibt es dann auch manchmal Situationen, wo du besser gucken kannst als Mama und Papa?
Ja, ganz oft.
Und gibt es da Situationen, wo du denen auch manchmal hilfst bei was?
Ich musste mal einen durchsichtigen Deckel suchen. Und weißt du, meine Adleraugen können auch durchsichtig sehen.
Durchsichtigen Deckel, der ist aber auch schwierig zu finden wahrscheinlich, oder?
Nee. Ganz leicht.
Und jetzt müssten sich vielleicht Mama und Papa mal kurz die Ohren zuhalten, dann musst du uns nämlich was verraten. Und zwar machst du auch manchmal so was so ein bisschen verboten ist, wo du quasi weißt, das können die jetzt vielleicht nicht sehen und deswegen machst du das. Ist das schon mal passiert?
Nee.
Nee, sagt er und guckt aber, ob sich die Eltern noch die Ohren zuhalten.
Ja.
Haben sie wirklich gemacht. Also das nicht, aber das ist ja super, das ist ja total nett von dir. Ja, Kilian, dank dir für deine ganzen Antworten. Wir wollen dich auch gar nicht stören beim Baggerspielen.
Tschüss.
Vielen Dank dir.
Tschüss.
Bis bald. Danke.
Bis bald.
Tschüss.
Aber das müssen wir jetzt natürlich direkt nochmal auch euch fragen. Tanzt ihr euch tatsächlich nie auf der Nase rum?
Nee, also da muss ich echt sagen, dass vielleicht ist er auch noch zu jung dafür. Dass vielleicht, wenn wir ein paar Jahre nochmal sprechen, können wir die Frage gerne nochmal stellen. Aber bis dato ist er da wirklich, ja, also funktioniert wirklich super. Also das. Also er merkt halt auch, also wir müssen ihm in vielen Dingen vertrauen und ich glaube, er spürt das Vertrauen und dadurch würde ich behaupten, funktioniert es auch einfach. Also wenn wir sagen, das und das wird gemacht oder wird nicht gemacht, dann und wir müssen uns halt in vielen Dingen auf ihn verlassen, sei es um Straßenverkehr mal als Beispiel, dann haben wir beide auch zu 100% das Vertrauen, dass es klappt und es klappt auch einfach. Also das, ja, ne, oder?
Ja, klar hat er immer mal wieder so Phasen gehabt, wo er das oder das mal getestet hat.
Kinder testen ja eigentlich immer ihre Grenzen.
Ja, eben, das ist völlig normal. Ja.
Einzige, er hat sein Sparschwein ist regelmäßig ziemlich voll und mein Portemonnaie leer, weil ich habe die Angewohnheit, Geld irgendwie in Taschen, also Hosentaschen zu haben und ich habe kein Portemonnaie. Also ich habe eins, aber ich benutze es irgendwie nicht und naja, irgendwie habe ich auch das Talent, dass das Kleingeld mir immer irgendwie aus der Tasche fällt. So. Und da ist er hinterher und wer findet, der darf es behalten. Insofern ist sein Sparschwein voller als geplant.
Das ist eine sehr schöne Anekdote.
Da kommt das Adlerauge dann wirklich zum Tragen, ne?
Das nutzt er dann gerne aus, aber das ist dann auch in Ordnung.
Inwieweit ist denn quasi eure Sehbeeinträchtigung, eure Sehbehinderung irgendwie ein Thema? Also ne, wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, dann sagt er ja, oder ihr habt es auch gesagt, er hilft im Straßenverkehr, dann ist man ein durchsichtiger Joghurtdeckel oder was auch immer, der dann gefunden wird. Für ihn ist das aber ja Alltag. Ist ihm das so schon bewusst?
Also er versteht, das haben wir relativ schnell angefangen, ihm zu erklären, dass es halt quasi gute und nicht so gute Augen gibt. Oder eben halt als Adleraugen das Ganze bezeichnet. Und dann eben auch, dass es Menschen gibt, die halt eine Brille tragen und Menschen, die halt keine Brille tragen. Und von daher kennt er da die volle Bandbreite. Er kennt auch durch den Sport eben logischerweise Leute, die quasi im Prinzip gar nichts mehr sehen. Und genau, von daher kennt er da das einfach und fragt hin und wieder dann auch Sachen, ob man das oder das jetzt sieht. Das kommt jetzt so langsam oder wenn er an den Augen mal irgendwie was sieht, dann fragt er da mal so vereinzelt. Aber ja, also dass man schon relativ offen damit halt quasi umgeht und aber das eben einfach nur ihm offen erklärt.
spannend war, als wir hier blinden Ukrainer wohnen hatten. Also wir hatten im März war es blinden Flüchtling aufgenommen aus Charkiw. Und das war natürlich für ihn nochmal krass, weil jemand, der gar nicht seine Sprache spricht und gar nichts sieht, das war so tatsächlich auch am Anfang echt schwierig für ihn. Weil Kinder ja komplett unkompliziert eigentlich sind, ne? Wenn so was Sprachbarrieren angeht, macht man eben viel über ja, Mimik, Gestik. Und da kam halt gar nichts zurück. Da hat er auch echt so die ersten Tage mit zu tun gehabt, dass da so gar keine Reaktion dann kommt, wenn er dann sein Eichhörnchen gebracht hat oder sein Lieblingsplüschtier. Also das war dann schon zu merken, so den krassen Unterschied, dass es dann doch nochmal auch ein Unterschied ist, so auch im Alltag, ne? Ob man so wie wir halt ein bisschen Sehrest hat oder halt so gar nicht, ne? Und aber das hat er dann auch relativ schnell kapiert und dann auch ihm dann, also hat er auch angefangen dann zu lernen, ihm die Dinge also in die Hand zu geben und hat sich schnell damit nach so ein paar Tagen arrangiert.
Das ist ja wahrscheinlich tatsächlich auch was ihm einfach so in der weiteren Entwicklung einfach extrem weiterhelfen wird, weil er da einfach überhaupt gar keine Berührungsängste hat, was ja tatsächlich viele Menschen in der Gesellschaft trotzdem immer noch haben, obwohl es natürlich vollkommen fehl am Platz ist. Was war für euch vielleicht eine Herausforderung im Umgang mit einem ja, sehenden Sohn, obwohl ihr beide 1-3% Sehrest habt?
Es gab natürlich immer mal wieder so Phasen, wo man, glaube ich, sich neue Strategien aneignen musste. Also wo man jetzt vor der Geburt gar nicht so unbedingt wusste, wie gehe ich da und damit um. Zum Beispiel die Phase, wo sich die Kinder noch alles in den Mund stecken, wo man dann einfach einmal mehr hinfasst, um einfach nur ganz kurz abzuchecken, was er da jetzt in der Hand hat. Genau, aber das kam dann immer so nach und nach oder halt im Straßenverkehr zu gucken, was geht, was passt jetzt gerade für die Situation, für die Phase, in der er ist, also Thema Austesten. Ja.
Also man nimmt halt so, also Gedanken, eigentlich haben wir so, aber ja, wir wussten, so Situationen werden kommen, wo wir eine Antwort drauf brauchen und da haben wir uns eigentlich so, ja, also man lässt die Situation auf sich zukommen und es gibt dann immer eine Lösung. So, ne?
Ja, auf jeden Fall cool, krass auch. Ich denke, man denkt manchmal an so Situationen wie so auf dem Spielplatz, ne, dass man dann, da lässt man Kinder meistens irgendwie eigentlich laufen und machen, aber man hat ja dann, oder ihr habt ja nicht den Überblick, ach, der ist da hinten 50 Meter entfernt und spielt da gerade oder klettert gerade da hoch. Man muss ja dann eigentlich dabei bleiben.
Genau, also das ist sowas, was man dann einfach unkompliziert, unbewusst halt macht, dass man eher dann mitgeht auf größeren Spielplätzen oder wenn sie halt voller sind. Klar, wenn man mit anderen unterwegs ist, dann ist das auch nochmal eine andere Situation. Aber wenn man alleine mit ihm unterwegs ist, dann ist man schon relativ dicht bei ihm. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ihm oder uns schadet oder dass das einschränkt. Genau, das trifft es besser. Genau. Ja, so ist es halt im Schwimmer zum Beispiel auch. Also wenn wir mit ihm schwimmen gehen oder so, dass man schon ihm auch da zum Beispiel irgendwie eine Schwimmweste anzieht, die ein bisschen markanter ist von der Farbe her, die man ein bisschen besser sieht. Oder auch wenn man weiß, man ist jetzt draußen auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs oder so, dann sind so Blinkeschuhe zum Beispiel eine coole Erfindung oder eine Blinkemütze. Ja, sowas macht man halt dann, aber es ist irgendwie alles so für uns so unkompliziert. So, man denkt kurz dran, wenn man das kauft und denkt so, oh, könnte praktisch sein und damit löst man aber indirekt dieses kleine Problem.
Das ist ja sehr bemerkenswert, wie ihr damit umgeht, wie ihr das managt. Großen Respekt. Auch wenn es für euch ja im Prinzip kompletter Alltag ist und sich das sehr, sehr unkompliziert bei euch anhört. Familie haben bedeutet natürlich irgendwo auch immer so ein bisschen Kompromisse machen. So einfach geht das jetzt wahrscheinlich nicht mehr, Reno, wenn du auf ein Rammstein-Konzert willst. 3600 Kilometer, das sind so die Stichworte.
Also Rammstein ist halt so, ich habe mit Musik nicht, also ist jetzt nicht so meins, aber Rammstein, das begeistert mich schon und die waren 2019 in Rostock im Ostseestadion und da war für mich, ja, mein Sohn kennt auch Rammstein, ist auch die einzige Musikband, die Kilian kennt. Und ja, Till Lindemann ist ja auch Mecklenburger und als Lokalpatriot interessiert man sich dann für solche Sachen auch nochmal ein bisschen mehr, so wie man Terrier oder so. Und ja, und dann habe ich die Karten geschenkt gekriegt von Charlotte. Und ja, dann hat das aber nicht gepasst, weil Charlotte, du hattest, deine Familie war hier zu Besuch, ne? Mhm. Und ja, dann waren die Flüge auch so absurd teuer, also im vierstelligen Bereich für eigentlich nur mal fix hin und zurück. Naja, und dann habe ich meinen Trainer hier aus Rostock, den Mario, der auch für alles zu haben ist, gefragt, ob der nicht Bock hat, mitzukommen. Und Mittwochabend war das Konzert und wir sind dann Dienstag früh losgetobt, hatten dann abends in Kaunas in Litauen Abendbrot gegessen. Morgens waren wir dann in Riga, wollten da schön Frühstück essen, war da auch. Und ja, dann haben wir Mittag wieder waren wir dann schon in Tallinn, haben dort schön Mittag gegessen, uns die Innenstadt angeguckt, abends aufs Konzert, was der absolute Hammer war, also wirklich gigantisch. Und voll euphorisiert sind wir dann zurück. Nach 2 Stunden sind uns dann die Augen zugefallen. Wir wollten eigentlich nur 1 Stunde schlafen, haben dann doch tatsächlich 2 Stunden geschlafen und sind dann durchgebrettert und waren dann Donnerstagabend wieder hier, also von Dienstag bis Donnerstag für Rammstein einmal hin und zurück, so eine Road-Tour und mit insgesamt 3 Stunden Schlaf und haben uns gegenseitig gut unterhalten und ja, so, dass wir das dann durchgezogen haben.
Ich glaube, dann wäre ich am Ende. Dann bräuchte ich erstmal 4 Wochen Urlaub wahrscheinlich.
Ja, danach bin ich dann am nächsten Tag gleich mit der Familie in den Zoo, weil ja, das Familienprogramm stand da trotzdem auf dem Plan. Das sind dann die Kompromisse, die man gehen muss. Man schlafen machen muss halt trotzdem in den Zoo. Ja. Kaffee ist ein guter Freund bei uns im Haushalt.
Dafür schlaft ihr wahrscheinlich dann abends immer sehr gut und sehr schnell ein.
Also ich zumindest.
Vor allem Charlotte. Es gibt die 10-Sekunden-Regel, nicht nur im Gulper, sondern auch bei Charlotte. Sie schläft, nachdem sie die Augen zugemacht hat, in der Regel nach 10 Sekunden, ja. Bei mir dauert es ein bisschen länger, aber ja, da ist sie gut trainiert.
Wir machen an der Stelle mal eine kurze Abfrage, wer unsere letzte Folge mit Felicia Labra gehört hat. Sehr gut, für den Rest natürlich kein Problem, einfach hier den Kanal abonnieren, da gibt es die Folge nochmal zum Anhören. Wir haben mit ihr über Motivationsprobleme und man kann es so nennen, das Loch nach den Paralympics gesprochen in Tokio. War die Parakanutin erfolgreich und danach war dann irgendwie die Luft raus.
Das ist aber ja kein reines paralympisches Phänomen. Das zeigt nämlich die aktuelle Folge unseres Partner-Podcasts vom Team Deutschland, also unser Pendant aus dem olympischen Bereich. Dort war die Judoka Anna-Maria Wagner zu Gast und hat über ihre Post-Olympia-Depression und den Weg daraus gesprochen.
Ich bin nicht nur die Anna-Maria mit der olympischen Medaille oder mit dem WM-Titel, sondern ich bin auch die Anna-Maria, der es irgendwie den letzten Monaten nicht gut ging. Und das gehört irgendwie, es hat die Kehrseite von der Medaille, es gehört dazu.
Anna-Maria Wagner hatte in Tokio 2 Bronzemedaillen gewonnen und wurde im gleichen Jahr Weltmeisterin. Aber nach den Spielen kam dann eben dieses Loch. Die ganze Folge mit Anna-Maria Wagner gibt es beim Team Deutschland Podcast zu hören. Auch überall da, wo ihr Podcasts hören könnt und finden könnt.
Wie war das bei euch beiden? Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr in so ein Loch gefallen seid nach Wettkämpfen?
Regelmäßig eigentlich. Also nach Tokio ging's, weil unser Weltverband auf die glorreiche Idee kam, direkt nach Tokio die EM 2 Monate später zu veröffentlichen. Insofern ist man von dem eigentlichen Highlight zum nächsten Großturnier gedanklich geschlittert und man hatte gar nicht die Chance irgendwie, ja, in dieses Loch zu fallen, weil diese EM so unfassbar wichtig war. Dabei, also bei mir muss ich sagen, war es danach extrem, so irgendwie der Tag, also gerade so beruflich, man dann so wirklich, echt, das ist echt so träge und man ist so einfach nicht leistungsfähig. Also auch im Beruf war ich echt, so gab es am Anfang auch Monate, wo ich danach gesagt habe, boah, das geht gar nicht. Also wo es mir auch echt schlecht ging so und man auf Arbeit so viele Dinge gesehen hat, die man gemacht werden müssen, aber man wusste gar nicht, wo man anfangen sollte. Und am Ende des Tages sich gefragt, okay, du hast jetzt hier 8 Stunden gesessen, aber was hast du eigentlich hier geschafft? Und ist schon, glaube ich, ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Und in manchen Dingen kann man halt nicht so, also gerade Familie habe ich es dann für mich nicht so gespürt. Für mich waren dann die Auswirkungen im Bereich Sport und Beruf.
Charlotte, wie ist das denn für dich, wie arbeitest du dich aus so einem Loch nach so Turnieren oder nach Wettkämpfen heraus? Was hilft dir da besonders? Oder hast du das gar nicht so?
Also ich glaube, so extrem wie Reno hatte ich es, glaube ich, jetzt lange halt nicht, weil jetzt, wie gesagt, mit der neuen Nationalmannschaft eben noch nicht so viele große Turniere waren. Also eigentlich ja nur die EM letztes Jahr, also vorletztes Jahr 2021. Bei mir sind es dann auch eher so die Phasen, wo ich dann einfach auch dieses Gefühl habe, so Abstand von dem blauen Ball und von der Sporthalle zu brauchen. Das heißt dann eben vor allem viel Familienzeit, was mir dann einfach hilft, abzuschalten. Dann auch wieder mit ganz anderen Trainingssachen anzufangen. Also sprich einfach nicht in der gewohnten Halle und nicht mit diesem gewohnten Ball, sondern eben auch mal andere Sachen zu machen im Training. Das tut mir dann irgendwie auch immer ganz gut, dann erstmal langsam wieder überhaupt ins Training reinzukommen, ohne gleich wieder in diesem ganz alten System und Rhythmus zu sein.
Wir haben zum Abschluss dieser Folge noch ja, so eine kleine Kategorie, wo wir drei Fragen an euch beide haben, beziehungsweise es sind tatsächlich keine Fragen, sondern Sätze, die es zu vervollständigen gilt. Da ist dann jeder von euch beiden gefragt. Und Philipp, legt mal mit dem ersten los.
Ich würde sagen, Charlotte macht immer den Auftakt und vollendet und Reno dann danach quasi. Es ist aber nicht so ein Spiel, wo ihr euch gegenseitig vollenden müsst, sondern jeder kann seine oder ihre eigene Antwort
geben. Das ist schon mal gut.
Keine Sorge, es ist jetzt kein Pärchenspiel oder so.
Wir spielen euch nicht gegeneinander aus.
Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkt ihr?
Ja, an eine hoffentliche Teilnahme einer deutschen Goalball-Mannschaft.
Reno?
An das Bild, was ich vor Augen habe, wie wir in die Spielarena einlaufen.
Sehr gut, also beide positiv gestimmt, dass man hoffentlich mit einer Männer- und einer Frauenmannschaft vertreten sein kann in 24.
Sonst brauchen wir ja nicht antreten, ne? sonst bräuchten wir den Spaß ja nicht machen. Also.
Zweiter Satz wäre, wenn ihr im Parasport eine Sache ändern könntet, wäre das?
Eine noch bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Leistungssport.
Du willst ja eine hören, ne?
Am besten ja.
Ja, ich würde sagen, in den Spielsportarten die Öffnung, die Erweiterung, also sprich der inklusivere Ansatz. Ähnlich, sag ich mal, wie im Rollstuhlbasketball, ne, wo es ja auch schon praktiziert wird, dass auch in anderen Spielsportarten wie Goalball, aber von mir aus auch Blindenfußball, dass man dort das öffnet und nicht nur ein kleiner Bruchteil an Menschen diesen Sport dann auch auf hoher Ebene ausüben kann.
Dann haben wir zum Abschluss noch einen dritten Satz. Da ist besonders schön, dass wir jetzt zwei Leute haben, die sich auch gut kennen. Das heißt, da könnt ihr euch vielleicht sogar doch aushelfen. Euer geheimes Talent abseits des Sports ist?
Also für Charlotte wäre auf alle Fälle ihr Organisationstalent und ihre Struktur, die unserer Familie sehr viel Halt gibt und das Ganze hier auch so ja, umsatzfähig macht, den ganzen Spaß, wie wir hier unser Leben gestalten. Das basiert und fußt vorwiegend auch auf Charlottes Struktur, die sie hier gut reinbringt.
Das ist sehr nett.
Naja, also klar, es wurden vorhin viele Sachen genannt mit Ehrgeiz und so weiter. Das, was aber, wie gesagt, schon mal, glaube ich, so kommuniziert wurde, ist, dass ein geheimes Talent von ihm das Mopedfahren ist. Und zu Hause tatsächlich auch einfach dieses Handwerkliche, was er einfach vom Dorf und von seinem Zuhause sozusagen mitbringt. Also da bin ich halt einfach raus.
Das mit dem Mopedfahren würde mich jetzt schon interessieren. Das heißt, wo ist er mit dem Moped unterwegs?
Bei sich auf dem Dorf zu Hause quasi. Also kommt er aus einem ganz, ganz kleinen Dorf in der Nähe von Rostock und hat dort seit seiner Jugend? Seit seiner Jugend?
Ja. Seit ich 15 bin.
Genau, eine Simson. Da sind wir tatsächlich auch schon drauf gefahren, als wir noch nicht zusammen waren. Mhm. Genau, was ich einfach weder kann, also ich kann weder ein Auto anmachen, noch Moped fahren, keine Ahnung was. Aber das beherrscht er sehr sicher. Und dann fährt er halt zu Hause auf dem Acker.
Genau, also vorwiegend halt Acker oder Wald, so, ne? Also nicht auf Straßen. Das habe ich früher gemacht, so, wo man noch nicht so drüber nachgedacht hat. auf dem Dorf hat es dann aber auch nur begrenzt jemanden interessiert, beziehungsweise die Leute, die bei mir im Dorf wohnen, die wussten halt, dass da einer ist, der nicht gut gucken kann. Und also die kannten mich und die wussten dann halt auch, wer da auf dem Moped sitzt, weil viele fahren nicht durch unser Dorf durch. Also Volto ist diese Metropole, von der Charlotte spricht. Und und ich bin halt ein Dorfjunge, der mit Treckerfahren groß geworden ist. Und ja, auch jetzt durch die, sage ich mal, sehr starke Seheinschränkung habe ich aber trotzdem, ja, also das Mopedfahren, es funktioniert halt, ne, so auf dem Acker. Und klar, immer ein bisschen Risiko dabei, gar keine Frage. Aber das ist so meine Freiheit, die ich mir gönne, neben dem Fußball und auch mal Auswärtsfahrten, so die Freiheit, wo man sagt, ich lasse mich von der Sehbehinderung nicht einschränken, nur weil, sage ich jetzt mal, die normale Gesellschaft sagen würde, jemand, der 1-2% sieht, sollte oder kann kein Moped fahren oder sollte kein Moped fahren, das ist mir relativ egal und ich mache es halt, weil für mich ist es meine Freiheit so und macht Spaß und Kilian mag Moped fahren mittlerweile auch ganz gut.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das sind auf jeden Fall auch zwei sehr gute Talente, würde ich sagen.
Charlotte Kercher und Reno Tiede, zwei Goalball-Nationalspieler, sie aktuell eher ehemalig und vorbildliche Eltern mit dem Sohn Kilian, der jetzt gerade wieder ins Bild reingelaufen kommt. Vielen Dank euch für das Gespräch.
Ja, danke euch auch und dann bis bald.
Und natürlich auch danke an Kilian, der seine Fragen sehr souverän beantwortet hat, das muss man auch nochmal sagen. Das war die zweite Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast im Jahr 2023. Und damit ihr ab sofort nichts mehr verpasst, folgt natürlich gerne, vergebt Sterne, bewertet uns und hört euch auch sehr gerne die anderen Folgen an.
Wir machen an dieser Stelle die Mikros aus, verabschieden uns. Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, sagen Tschüss bis in 4 Wochen und adieu.
Ciao, ciao.